Nochmal ein Schluck Wasser. Nochmal eine Portion Gottes Wort. Als wir heute Morgen durchs Land fuhren, sah das so schön aus, die Wolken. Ich mag dieses Wetter. Wolkenverhangener Himmel, bisschen grau, aber es regnet nicht. Aber es hat geregnet und alles ist so schön befeuchtet und wächst unglaublich. Und der Glaube kommt ja aus dem Wort, das heißt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort. Also wir brauchen immer wieder so eine Portion. Das Wirken des Heiligen Geistes, und dazu lese ich heute einen Text aus Epheser 1, 15 bis 18. Darum, nachdem auch ihr gehört habt von dem Glauben, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und jetzt kommt's. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Paulus betet um erleuchtete Augen für die Epheser, und das dürfen auch wir für uns und füreinander erbitten, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen sind. Das kann sich ja ganz konkret auswirken im Alltag, in hoffnungslosen Situationen, wenn dann der Heilige Geist einem plötzlich Hoffnung gibt, wie so ein Licht im dunklen Tunnel, wo man sieht, dass es weitergeht. Aber hier steht auch, das ist also eine ganz konkrete Situation für den Alltag, aber die Perspektive ist auch noch eine andere, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Erben tut man, wenn die Eltern gestorben sind. Das ist etwas Zukünftiges. Jesus ist ja schon gestorben, das Erbe liegt ja bereit. Aber das Erbe ist etwas sehr Zukünftiges. Und den Aspekt will ich betonen. Und dieses erleuchtete Augen des Herzens, das ist ja etwas, was der Heilige Geist macht. Auch das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben ja Apostelgeschichte 1 und 2 einige Verse gelesen. Und was hier geschah, geschah ja vorher an Jesus. Er fing ja seinen Dienst nicht einfach an. Er wurde bei der Taufe erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann wurde er vom Geist 40 Tage in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Nicht nur diese drei Versuchungen, sondern das war eine ganze Zeit. Und als er diesen Test bestanden hat, ging er in der Kraft des Geistes und wirkte, handelte an den Menschen. 3 Jahre bis zur Kreuzigung. Und auch da hat der Geist ihn ja nicht verlassen. Und er selber hat uns gezeigt, dass ein Leben im Glauben, dass dazu nötig ist der Heilige Geist. Nicht nur das Leben im Glauben, sondern auch der Dienst, das Zeugnis. Dieses Zeugen, das hat er ja gemacht und hat es dann den Jüngern übergeben und der Gemeinde. Apostelgeschichte 1, wir haben es ja gelesen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Und so hat er die Jünger angeblasen. In Johannes 20 lesen wir das, bevor er dann ging. Nehmt hin den Heiligen Geist. Und wir haben weitergelesen in der Apostelgeschichte, wie das dann geschehen ist. Die Gemeinde ist gestartet. Und als auch der Saulus dann Jesus begegnet ist oder Jesus dem Saulus begegnet ist, dann ist ja ganz Entscheidendes passiert. Dieser Mann hat sich bekehrt, der Christenverfolger, und dann gab es überall, wo der hinkam, Unruhe. Da, wo er sich bekehrt hat, wollten sie gleich ihn umbringen, den Paulus. Und dann zog er nach Jerusalem zu den Aposteln, da wollten sie ihn auch umbringen, weil der fing ja gleich an zu predigen. Der war ja gar nicht zu bremsen. Das heißt, der Widerstand wurde auch durch ihn dann nur noch größer, weil er konnte ja provokant, nicht weil er provozieren wollte, sondern weil er ja ein Theologe ersten Ranges war. Der konnte ja super argumentieren, auch durch das Alte Testament, und bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Und das war für die damalige Kirche natürlich ein Ärgernis, die eine ganz andere Richtung hatte. Da wollten sie ihn auch umbringen. Dann haben sie ihn weggeschickt nach Tarsus, und dann heißt es, so hatte die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und so wächst die Gemeinde Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht Studiertheit. Es ist nicht Studiertheit. Es ist interessant, dass Jesus, als er das Projekt Gemeinde begann, nur Laien gerufen hat. Ist das mal aufgefallen? Kein Theologe, nichts einer. Saulus kam später. Nur Laien. Jesus ist komplett an den damalig studierten Leuten vorbeigegangen. Wobei eigentlich muss man sagen, nicht er ist an ihnen vorbeigegangen, sondern sie sind an ihm vorbeigegangen. Denn zuerst galt der Ruf ja ihnen. Aber Jesus, wir haben es ja am Donnerstag in der Bibelstunde auch gelesen, Jesus sagt ihnen ja, ihr geht nicht ins Himmelreich rein und schließt den anderen die Tür zu. Also ihr seid ja nicht nur studierte Leute, ihr seid Feinde des Evangeliums. Und so hat Jesus mit diesen 12 Männern die Gemeinde gestartet. Warum hat er 12 Laien genommen? Die hatten nichts auf dem Kasten. Die haben sich nichts auf sich eingebildet. Die konnten nichts vorweisen. Denen konnte er was sagen. Die waren bereit zuzuhören. Sie waren bereit, auf das Wirken des Heiligen Geistes zu achten. Und so, ich meine, was wir da eben gelesen haben, der Petrus, eben noch verleugnet vor ein paar Wochen, Jesus ins Angesicht, und jetzt steht er auf einmal vor Tausenden und predigt, und 3000 bekehren sich. Das ist ja wohl was, oder? Erst die Null, auf einmal die 10. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes gewesen. Und der Heilige Geist, nur mal zur Erinnerung, was sein Wirken ist, er ist der Tröster. Diesen Begriff gebraucht Jesus sehr oft. Sehr oft. In Johannes 14, 15 und 16. Wir brauchen viel Trost in dieser Welt. Wir brauchen auch alles andere. Aber wir brauchen viel Trost. Das häuft sich. Der Geist der Wahrheit häuft sich auch, denn wir leben in einer Welt der Lüge. Der Heilige Geist lehrt. Er gibt Zeugnis von Jesus. Er stärkt im Glauben. Er tut der Welt auf die Augen über Sünde, über Gerechtigkeit und Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Das heißt, der Heilige Geist wirkt an den Menschen unserer Zeit ununterbrochen und sucht sie zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass es ein Automatismus ist, dass sie sich bekehren. Das muss jeder selbst. Und ich erinnere mich besonders an ein Gespräch, das schon sehr lange her in Celle, was ich mit 2 Leuten hatte, am Bahndamm bei uns, die saßen auf einer Bank. Ich ging vorbei, kam mit ihnen ins Gespräch, und ich konnte ihnen so klar das Evangelium weitergeben, und sie haben ganz klar Nein gesagt. Sie haben verstanden. Gott zwingt keinen zur Nachfolge, aber er wirkt an uns, ob der Mensch das wahrnimmt oder nicht, er wirkt auch an uns Christen. Permanent wirkt der Herr durch seinen Geist an uns und baut uns auf. Also dann die ganzen Geistesgaben, die will ich ja gar nicht aufzählen. Das sind alles Auswirkungen des Heiligen Geistes. Heilung und prophetisches Reden und, und. Und was Jesus auch sagt, er wird euch verkündigen, was zukünftig ist. Dazu gehören meinetwegen politische Entwicklungen. In Polen hat ein Bruder in einem Gottesdienst gesehen, dass eine dunkle Wolke über Polen gehen wird, vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben ihn ausgelacht und haben dann verstanden, was da passierte. Es gibt vielfältige Beispiele, wo Gott durch seinen Geist ganz klar Entwicklung vorausgesagt hat, die im politischen Bereich kommen. Auch unsere heutige politische Entwicklung ist vorausgesagt von Jesus. Lasst euch nicht verführen. Das heißt, das Maß der Verführung wird sich nochmal potenzieren in der ganzen Geschichte bis zu seiner Wiederkunft. Gut, aber was zukünftig ist, und dazu gehört auch das, was ich am Anfang las, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, ja, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das heißt, es geht um das Ziel unseres Glaubens. Nur wenn ich das Ziel kenne, kann ich auch den Weg bestimmen. Warum sind Sportler bereit, auf vieles zu verzichten, knallhart zu trainieren, bis zum Schreien? Warum machen die diese Verrücktheiten? Warum lassen die sich anschnauzen? Warum? Wozu? Ist doch bequemer, im Sessel ein Fußballspiel zuzugucken, als da zu laufen. Bei Chips und Cola. Ist aber nicht so gesund. Warum machen die das? Weil sie ein Ziel vor Augen haben. Die sehen den Pokal. Das motiviert sie. Im Training ist es hart. Da möchten sie vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere mal an Punkte kommt, wo er sagt, warum mache ich das eigentlich? Wozu mache ich das? Was? Das Geld, ja gut. Ja gut, aber es ist doch der Pokal. Die deutsche Mannschaft, die in Brasilien gewonnen hat. Sie waren doch die Kings der Welt. Das ist doch was, das will man doch. Es ist der Pokal, es ist der Sieg. Das Leben als Christ hat schöne Phasen, alles ist gut und entspannt. Aber dann gibt's die Phasen, die nicht entspannt sind. Die letzten 80 Jahre unserer westlichen Christenheit sagen die Leute, die sich auskennen mit der christlichen Geschichte, sind Ausnahme, was die westliche Christenheit anbelangt. Das Normal ist Verfolgung. Das Normal ist Druck. Gemeinde Jesu ist immer auch eine angegriffene Gemeinde von innen und außen und braucht eine klare Zielvorstellung. Gestern hat mir noch der Mitleiter bei den Rangern einen Link zugeschickt. Irgendwie Tagesschau wohl, weiß nicht, ob Österreich oder Deutschland. Jetzt wird gewarnt vor christlichen Sportlern. Wenn muslimische Sportler aufstehen und Messerstechereien gibt oder sonst was, alles ganz schlimm im ersten Moment, aber ansonsten okay. Aber die ganz schlimmen sind die christlichen Sportler. Die beten, das sind Fundamentalisten. Da wird jetzt vorgewarnt. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Fassungslos ist man. Gemeinde ist unter Druck. Wir brauchen eine klare Zielvorstellung. Ich glaube, dass viele von uns oft keine klare Zielvorstellung haben. Uns das Ziel, wir das aus dem Blick verlieren im Alltagsgewühl. Das Ziel bestimmt den Weg. Vor 15 Jahren sind wir mit dem Fahrrad zum Nordkap gefahren. Vom Polarkreis aus, also nur 740 Kilometer. Nochmal 1000 runter, aber das war im September, regenreicher Monat, der regenreichste Monat in Nordnorwegen, in Norwegen. Und jeden Tag habe ich mich gefragt, was mache ich da eigentlich? Jeden Tag. Aber wir hatten ein Ziel, das Nordkap. Haben wir auch erreicht. Wir brauchen eine klare Zielvorstellung. Ein junger russischer Soldat wurde umgebracht. Der AVC hat die Broschüre rausgebracht. Und bevor sie ihn umgebracht haben, sie haben ihn auch misshandelt, er lag dann in einer Zelle, kalt, und war gestorben, wurde entrückt, also war tot für eine Zeit, kam aber wieder zurück und in der Zeit wurde ihm das neue Jerusalem gezeigt. Er durfte von Ferne einen Blick in Offenbarung 21, 22 werfen. Er konnte es real sehen und das ist ihm gegeben worden, um ihm die Kraft zu geben für das, was noch ihm kommen sollte. Er wurde nämlich umgebracht. Also auch das, wir denken ja Pfingsten, Sprachengebet und Heilung, weiß ich, alles richtig. Aber auch das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, uns im Alltag, wenn es eben nicht so sonnig läuft, eine Perspektive zu geben und zu sagen, du hast ein Ziel. Und dazu drei Beispiele. Das erste ist Abraham aus Ur in Chaldea. Abraham lebte in Ur in Chaldea mit seiner Familie, seinem Vater und Anhang. Und das war eine gut situierte Stadt. Und Roger Liebe beschreibt, also so der Schnitt war ein Haus mit 10 Zimmern. Also die haben wirklich gut situiert gelebt, nicht zu eng. Das war wirklich gepflegt und reich und satt und alles. Und da lebte er. Man hatte so seine Götter, die man verehrte. Den biblischen Glauben gab es ja in dem Sinne nicht, auch wenn es Menschen gab, die den lebendigen Gott suchten. Und was in dieser Stadt verpönt war, was gar nicht ging, das war Zelten. Das waren die Beduinen, die in Zelten rumzogen. Das ging gar nicht. Es war ein No-Go. Wer was auf sich hielt, der hat im guten Haus gewohnt, mit vielen Zimmern und bequem und angenehm. Und genau in dieser Stadt suchte und fand Gott einen Mann, den er rief und rufen konnte. Und der auch bereit war, diesem Ruf zu folgen. Und zwar zu einem Leben, von dem er nicht wusste, in welches Land er kommt, und zu einem Leben in Zelten. Stell dir mal vor, Gott ruft dich heute und sagt, du sollst Pfadfinder werden. Und zwar Dauer. Nicht nur 2 Camps im Jahr, sondern das ganze Jahr in Zelten leben. Ohne festen Wohnsitz, immer auf der Walz unterwegs, wie die Handwerker, 2 Jahre machen die das. Und das hat Abraham gemacht. Also wir lesen das ja immer so, naja, der Abraham, der zog dann umher. Aber wir wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet hat. Wir leben ja auch gut situiert. Mir fällt es schon leichter, mir vorzustellen, Monate im Zelt zu leben. Das wäre eigentlich kein Ding. Aber ich glaube, für manche einen von euch schon, oder? Wir sind ja durch die Pfadfinder so ein bisschen gewohnt. Lieben das ja sogar. Was hat Abraham nicht alles erlebt? Zwischenstation Haran. Dann zog er nach Kanaan, ein Land, was er nicht kannte, in Zelten. Dann kam die Hungersnot. Er musste nach Ägypten fliehen. Da hat er dann zu der Notlüge gegriffen, dass das ja seine Schwester ist, seine Frau, damit er nicht umgebracht würde. Ehebruch war in Ägypten nicht erlaubt in der damaligen Zeit, aber den Ehemann umbringen, das ging. Und dann konnte man die Frau nehmen. Ja, so war das. Das war so. Auch das hat er erlebt. Dann Lot, sein Neffe, der Streit der Knechte Lots und Abrahams, die Trennung von Lot, die Rettung von Lot. Lot ist ja, da gab es ja einen Krieg und Lot ging in Gefangenschaft und Abraham musste den retten. Dann die Kinderlosigkeit. Ach ja, Untergang von Sodom und Gomorra hat er von weitem gesehen. Dann die Kinderlosigkeit, das Versprechen, dass er einen Sohn kriegt. Und dann wartet er 10 Jahre und länger und nichts passiert. Und Sarah verliert die Geduld und sagt, hier, ich gebe dir mal meine Magd Hagar, erzeug mal ein Kind mit ihr. Und dann der ganze Stress. Und dann sagt Gott, nee, das ist nicht mein Weg, was ihr da gemacht habt. Es ist natürlich, ich habe einen anderen Weg. Dann Ismael, der Stress Ismael und Isaak später. Er bekommt ja dann den Sohn mit 99 oder 100. Seine Frau war 86. Und als er dann den Sohn hatte, sollte er ihn opfern. Das kam ja auch noch. Warum hat Abraham all diese Mühen auf sich genommen, er hätte doch in Ur in Chaldea ein ruhiges Leben führen können. Oder? Warum hat er das gemacht? Wozu der ganze Stress? Und die Antwort finden wir in Hebräer 11, 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er Fremdling gewesen, Flüchtling, Fremdling. Im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, ganze Familie, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt's. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er sah das Ziel. Er sah das Ziel, den Pokal, die Krone. Und das wollte er erreichen. Das hat ihm seine aktuelle Situation nicht unbedingt versüßt und verändert. Das hat ja die Probleme nicht weggenommen. Da war ja nicht Hunger weg. Gott Hunger weg und Hunger weg. Da musste er trotzdem durch. Aber es hat ihm eine Perspektive gegeben, das, was ich erlebe und wo ich durchgehe, ich habe ein Ziel, Gott hat ein Ziel mit meinem Leben und es ist eine Zwischenzeit. Das ist nicht das Ende. Und weiter heißt es im Vers 13 bis 16, in Hebräer 11, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt, und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wir sind hier Fremdlinge. Neulich hat mich jemand gefragt über WhatsApp, wie gefällt es dir in Celle? Wie lebt ihr in Celle? Ja, würde ich sagen, wir wohnen da, aber Heimat ist es nicht. Obwohl ich da viele Jahre früher gewohnt habe. Ich weiß, ich habe keine Heimat. Ich empfinde das so, bin unterwegs. Wir haben zwar ein Haus und einen Garten und ein Pflegenhaus, alles schön, aber das Heimatgefühl, das ist... Eigentlich ist Heimat da, wo Gemeinde ist, wo der Fernblick ist. Da ist Heimat. Und dann heißt es weiter, also haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren, auch der Abraham. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, Vers 13, denke ich. Das sind Worte, die uns gelten. Abraham hatte eine klare Zielvorstellung. Und er ist ja 175 Jahre alt geworden. Mit 75, glaube ich, ist er gerufen worden. Also so um den Dreh. Der hat ja dann nochmal 100 Jahre gelebt. Das ist eine ganz schön lange Zeit. So werden wir ja gar nicht alt. 175. Das heißt, er hat 100 Jahre mit dieser Zielvorstellung gelebt, was da mal kommt. Und dann so viele Jahre in Zelten. Mehr in Zelten als im Haus. Durch was? Durch die Zusage Gottes. Und er hat dieses Ziel lebendig vor Gott, vor Augen behalten, durch seine Beziehung zu Gott. Gott hat ihm nicht irgendwann gesagt, so du, es gibt doch mal eine Stadt, die baue ich, und dann musst du irgendwie 100 Jahre die Zähne zusammenbeißen und dann war es das, sondern Gott weiß, durch welche Kämpfe und Schwierigkeiten wir hier gehen und auch der Abraham ging und hat ihm das Ziel immer wieder neu vor Augen gemalt und damit deutlich gemacht, Abraham, gib nicht auf, bleib treu, erkennen, was ich für dich vorbereitet habe. Wozu Sonntag früh aufstehen, zum Gottesdienst fahren, während andere noch schlafen? Und dann noch eine Stunde früher, um Brötchen zu schmieren? Wozu? Wozu die Bibelstunde besuchen, wenn man abends müde ist und es leichter und bequemer wäre, auf dem Sofa vor dem Fernseher zu sitzen? Wozu immer ehrlich sein, während andere bei der Steuererklärung geschönte Zahlen angeben? machen doch alle. Und haben noch mehr. Es gibt Beispiele. Wozu seiner Frau Mann treu bleiben, während die Kollegen das irgendwie anders leben und mehr Spaß haben? Ein Rangerleiter hat mir erzählt, der arbeitet bei der Airbus, glaube ich, auf dem Flughafen, in der Werkstatt, wie das so ist mit den Kollegen, gerade bei dem Thema, was eheliche Treue anbelangt. Der ist wie ein Außerirdischer als Christ. Deswegen habe ich das Beispiel mal so genommen. Ich habe ja nicht mit so viel zu tun, aber wozu spenden, während ich doch das Geld selbst gut ausgeben könnte? Wozu sich einsetzen in der Gemeinde, die missionarische Arbeit? Wozu? Um des Zieles willen. Nicht, weil wir es uns erkaufen wollen, sondern weil Gott uns ein Ziel gesetzt hat. Hat gesagt, da will ich dich haben. Ich habe einen Pokal für dich. Ich habe eine Krone für dich. Klingt vielleicht vermessen für uns allen, aber ich habe ein Ziel für dich. Versteht ihr diesen Vers aus Hebräer 1,18? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das hat doch eine Bedeutung in unserem Alltag. Das zweite Beispiel, das hatten wir auch am Donnerstag gelesen, die Jünger haben gefragt, Jesus, was kriegen wir dafür, dass wir alles verlassen haben? Was kriegen wir dafür? Und die hatten ja alles verlassen. Während andere ihr Leben aufgebaut haben, haben sie sich eingesetzt, waren versorgt. Aber das war's auch. Und ihnen sagt Jesus voraus, ihr werdet einmal mit mir in der Zukunft auf 12 Thronen setzen und die Stämme Israels regieren. Na und? Ich habe trotzdem nicht 1.000 Euro mehr im Monat. Na und? Der Stress ist trotzdem da. Wozu? Esau hat so gedacht. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Was soll mir Erbe? Oh, komm her, Zukunft ist doch... Ich will sie so warm. Jakob, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Gott, ich bin dabei. Ich will das Ziel erreichen. Ich will. Die Jünger, bis auf einen, haben das Ziel erreicht. Und die sind fast alle umgebracht worden, noch am Schluss. Nur einer ist natürlich gestorben, der Johannes, sagen die Geschichtsschreiber. Das Ziel, das hat Jesus ihnen gesagt. Was kriegen wir dafür? Ja, ihr werdet mal. Das hat nichts am augenblicklichen Stress geändert. Und das hat auch nicht verhindert, dass sie noch in Stress kamen in der Zukunft. Petrus und Johannes wurden ja nochmal geschlagen vom Hohen Rat und der Jakobus war hingerichtet worden, Petrus sollte auch hingerichtet werden, der war ja schon in der Zelle und hat ruhig geschlafen, wie das geht, weiß ich nicht. Aber das war, was Jesus ihnen zugesagt hat. Und auch das ist Ermutigung und Trost. Es ist jetzt noch nicht sichtbar, was wir einmal sein werden, sagt der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief. Als Ermutigung. Ich denke noch an Offenbarung 20, das haben wir am Donnerstag gelesen. Jesus kommt mit seiner Gemeinde wieder und regiert auf der Erde 1.000 Jahre. Ich vermag mir das gar nicht vorzustellen. Ich finde mich gar nicht würdig genug dafür. Und was ich dafür alles für Bedenken habe, Herr, aber und so wie Mose auch, also ich doch nicht und sonst. Gut, überlassen wir das. Aber wir bekommen das ja auch gesagt, als die Jünger fragten, Herr, was kriegen wir dafür? Da haben die nicht dran gedacht, dass sie so eine Antwort kriegen würden. Vielleicht hätten sie gesagt, oh, das ist aber ein starkes Stück, das ist zu viel, das kann doch gar nicht sein. Wir, die Stämme Israels, das ist ja, Jesus, was sagst denn du da? Ich bin Fischer. Gut, überlassen wir das Gott. Aber als ich diesen Vers mal las in Epheser 1,18, ergebe euch erleuchtete Augen des Herzens, Habe ich gedacht, das ist so gewaltig, was Jesus den Jüngern und uns zugesagt hat. Hallo?
Hallo, Entschuldigung.
Kein Problem. Und das letzte Beispiel, da haben wir auch am Donnerstag kurz reingelesen, ist 1. Korinther 6, Abvers 1. Ich lese mal vor. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Also es gab Streit in der Gemeinde in Korinth. Man kann über vieles streiten. Über Theologie kann man streiten, über Geschmacksfragen, ob die Gitarre vom Teufel ist oder nicht. Oder weiß ich was alles, was man alles streiten kann. Also Themen gibt's genug. Und das hatten sie und der Streit ging so weit, dass man damit vors Amtsgericht ging. Und da sagt Paulus, wie kann man das machen? Und dann kommt's im Vers 2 und 3, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr da nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Paulus sagt nicht von uns, den Aposteln, von euch, der Gemeinde. Und da war aber Stress und Streit. Sünde, wie die Welt sie nicht kannte, theologische Streitereien, ohne Ende alles Mögliche. Und doch alle Geistesgaben. Und Paulus sagt, so etwas. Oder der Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Noch direkter, dass wir über Engel richten werden. Wie viel mehr über die Dinge des täglichen Lebens. Wenn ihr nun über diese Dinge richtet, also innerhalb der Gemeinde, nehmt ihr solche, die in der Gemeinde verachtet werden und setzt sie als Richter ein. Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch und auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Sondern ein Bruder rechtet, also streitet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander streitet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Wie schwer ist es, wenn man Streit erlebt und wenn man Unrecht erlebt, oder? Wie schwer ist es, wenn man zu Unrecht angeklagt wird, wenn jemand mit einem streitet und man weiß ganz genau, ohne dass man sich jetzt noch erstmal groß verteidigt, das ist nicht richtig, ich bin im Recht. Nicht ich bin rechthaberisch, ich bin im Recht. Bei der Firma, das und das steht mir zu als Stundenlohn, ist doch zugesagt gewesen, nachher überweist der Chef nur die Hälfte, nur so ein Beispiel. Man weiß das. Wenn man Unrecht erlebt, schreit alles auf und man innerlich und man möchte Recht bekommen. Das kann doch nicht sein. Es gibt doch noch Gesetz und Recht, denkt man. Unter uns Christen sollte das ja gar kein Problem sein. Und doch, hier in der Korinther Gemeinde ging es so weit, dass man zum Amtsgericht ging. Und ich könnte selbst Beispiele aus eigener Erfahrung sagen, nicht wenige, was Streitereien unter Christen anbelangen, die bis schon zum Gericht gehen auch. Und Paulus sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Lasst dir lieber Unrecht tun, als zu streiten. Lass dich lieber übervorteilen. Das hat mir oft geholfen, tut aber weh, ist aber nicht leicht. Sei nicht rechthaberisch. Setz, wenn du dein Recht kriegen kannst, schön, auf normalem Wege. Aber wenn nicht, lass laufen. Ich kenne genügend praktische Beispiele aus den letzten 30, 35 Jahren. Ein Pastor, der später zwei große Pflegeheime übernommen hat als Geschäftsführer, hat erzählt, die schlimmsten Arbeitsprozesse und Streitereien am Arbeitsplatz hatte ich mit den Christen in den Pflegeheimen, nicht mit Nichtchristen. Die haben Sonderrechte eingefordert, Barmherzigkeit und Liebe Gottes und weiß ich und so weiter. Hat er mir immer so gesagt, das waren die schwierigsten. Paulus sagt, lass dir lieber Unrecht tun, lass dich lieber übervorteilen. Ich dachte auch so an den Schalksknecht in Matthäus 18, dem 100.000 oder 100 Millionen vergeben war und der andere war ihm 100 schuldig und er würgte ihn und schlug ihn, zog ihn vielleicht vor Gericht und verlor selbst die Vergebung. Die Unrechten werden das Reich Gottes nicht erben. Warum sollen wir das tun? Warum Unrecht ertragen? Warum sich übervorteilen lassen? Wir kennen einen Bruder, der hat das gemacht. Der hat so gehandelt. Lisa weiß, wen ich meine. Ist unglaublich. Was der manchmal finanziell eingesteckt hat, der hat eine kleine Firma, eine Einmannfirma gehabt. Das ging in die Tausende und Zehntausende. Ich habe mir das bekloppt. Der hat sich sowas von übervorteilen lassen, die anderen haben ihn ausgenutzt, hat es laufen lassen. Der steht finanziell gut da. Das ist ein Wunder Gottes. Warum? Die Antwort haben wir gerade gelesen. Moment, jetzt muss ich es. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über die Dinge des täglichen Lebens? Lasst ihr lieber Unrecht tun, als rechthaberisch zu werden und streiterisch, als mit den Fäusten auf den Tisch zu hauen? Lasst dich lieber übervorteilen, denn denkt doch an das Ziel. Und das größte Beispiel ist Jesus selbst. Das ist Jesus selbst. Was ist Jesus über den Tisch gezogen worden? Unrecht getan worden und hat nicht gekämpft. 1. Petrus 2, 19 bis 23. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen von Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Das ist Gnade. Man ist nicht der Dumme. Ja, man ist der Dumme. Ich bin doch nicht der Dumme, das steht mir zu. Ja, im irdischen Leben ja, aber nicht durch den Glauben. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Wenn du Mist baust, muss man sich wundern, wenn man Schläge kriegt. Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist das Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat, und für euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Jesus war doch am Kreuz der letzte Dreck. Ehrlich. Ehrlich. Und vor dem wird sich einmal jedes Knie beugen? Wer hätte das in dem Moment gedacht? Schwachsinn. Das ist auch kompletter Irrsinn. Aber er hat es ertragen. Denn er sah auf die Belohnung. Er wusste um die Rettung. Und es gibt Unrecht. Es mag jetzt, unter uns aktuell sehe ich so etwas nicht, aber ich will es mal nur ansprechen, weil ich so viel höre, auch innerhalb von Gemeinden, von Streit und Streitereien und Kleinigkeiten und was da alles auf der Strecke bleibt, wo ich denke, liebe Leute, das ist doch, wir sind stolz geworden, bequem. Wir sollten doch tragen und ertragen, um des Zieles willen, um Kinder willen, um Jugendlicher willen. Was habe ich schon erlebt, dass Kinderarbeiten, Jugendarbeiten, Rangerarbeiten kaputt gegangen sind, weil Erwachsene mal wieder streiten mussten. Ja, habt ihr keine Augen im Kopf, denkt man. Erdulden um des Zieles willen. Ja, Recht haben, ja, gut, wenn es geht, aber möglichst nachgeben können. Ich muss es mir selbst auch sagen. Ich muss es mir auch immer wieder sagen. Aber wie gesagt, der Punkt, Epheser 1,18, ergebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das gibt die Kraft im Alltag, all diese toten Punkte, wie immer die aussehen konkret, darin dann durchzuhalten und sagen, Herr, dennoch, mit dir geht's weiter. Mein Alltag ist auch grau. Gottesdienst ist was Besonderes, Predigen auch, das mache ich so gerne. Rangearbeit auch. Aber im Alltag gibt's viele normale Dinge, die ich tun muss. Oh, da möchte ich dir was anderes machen, was Wichtigeres tun als das. Aber es ist so. Der Heilige Geist will uns helfen, das Ziel vor Augen zu behalten, weil uns das befähigt, im Leben durchzuhalten, auf den schwierigen Weg strecken, im Vertrauen auf sein Wort. Auch das gehört zu Pfingsten. Auch das. Die Jünger haben gewaltige Wunder erlebt durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber auch gewaltige Widerstände. Gewaltige Widerstände. Und sie behielten eine klare Zielvorstellung. Gestärkt durch den Heiligen Geist, das Ziel im Blick, schon zu schnell vorgelesen, das befähigt uns persönlich auf unserem Glaubensweg für uns selbst und gibt uns Mut und Motivation, das auch weiterzugeben. Dafür sind wir hier. Die Kraft des Heiligen Geistes ist uns gegeben, damit wir Zeugen sind in dieser Zeit und in dieser Welt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, um das Ziel im Blick zu haben, um zu verstehen, worum es geht. Nur ein klares Ziel befähigt uns auch, den Weg zu bestimmen und den Weg zu erkennen, der dorthin führt. Und du bist der Weg, Herr. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben in unserem Leben, so wie es sich für jeden von uns darstellt und jeder es zu leben hat. Da bist du der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und gleichzeitig bist du auch das Ziel unseres Lebens. Nämlich dich zu finden und mit dir bis zum Ziel zu gehen. Öffne du uns die Augen dafür, dass wir gestärkt sind, dass wir verstehen, wie wir handeln sollen. Ja, dass wir auf diesem Weg einfach bleiben. Und gib du uns Gnade und auch Kraft, noch viele mitzunehmen und uns einzusetzen. So wie wir das auch in 1. Petrus 2,9 gelesen haben. Ja, uns zu mühen, damit Menschen dich erkennen. Und wir wollen dich auch bitten für die Menschen um uns herum, lass noch viele dich erkennen. Lass noch viele verstehen, dass du wirklich der Heiland und der Retter der Welt bist. Auch der persönliche Retter jedes einzelnen Menschen. Und dafür bist du gekommen, Herr. Segne all die Gemeinden. Herr, du weißt, wo Streit ist. Wo es um Klein-Klein geht, wo es um theologische Streitfragen geht, Geschmacksfragen oder sonst irgendetwas. Herr, es gibt Streitpunkte ohne Ende genug, aber du zeigst uns in deinem Wort, hier wachsam zu sein und da hilf uns. Da hilf auch in unseren Gemeinden. Und so will ich auch bitten, Herr, und so wollen wir auch gemeinsam bitten, o komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Vertreibe Dunkelheit und Unklarheit. Gib Klarheit und einen hellen Schein. Danke für dieses Lied, Herr, was wir gesungen haben, als Gebet, als diese Bitte um das Wirken, Herr, deines Geistes in unseren Herzen, in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserem Land, Herr, und auch weltweit. Danke, dass du wirkst und handelst und uns aufblicken lässt zu dir, Herr, auch zum Ziel. Amen.